Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Ich begrüße unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer ersten Gegenpol-Sendung 2019 mit natürlich wieder einem spannenden Thema und einem spannenden Gast. Nämlich heute geht es um das Verhältnis der sogenannten Alternativmedizin und der extremen Rechten. Alternativmedizin ist ja ein sehr weites Feld und viele Menschen vertreten darüber auch sehr unterschiedliche Meinungen, um das jetzt mal neutral auszudrücken. Es soll aber heute nicht primär um die Wirksamkeit oder eben Nichtwirksamkeit von Methoden gehen, die der Alternativmedizin zuzurechnen sind, sondern um Anknüpfungspunkte, die sich für die extreme Rechte da ergeben und auch über ihr tatsächliches Standing innerhalb der doch sehr vielfältigen Szenerie. Unser heutiger Experte ist Dr. Erich Eder. Er ist Assistenzprofessor für Biologie an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität, Lehrbeauftragter an der Universität Wien und Gründungsmitglied der Gesellschaft für kritisches Denken. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte, also sind von Haus aus Zoologe, sind aber auch Aberglaube, Para- und Pseudowissenschaft sowie Didaktik der Naturwissenschaften und der Medizin. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns kommen konnten und freuen uns auch auf das Gespräch natürlich.
Danke für die Einladung.
Wir starten ja hier gerne in das Gespräch mit einer Definition unseres jeweiligen Themas und auch hier würde ich Sie bitten, zu Anfang uns zu erklären, was Sie eigentlich unter dem Begriff Alternativmedizin verstehen und was auch vielleicht darunter fällt.
Es gibt einen sehr schönen Song von Tim Minchin, kann man auf YouTube hören, der heißt Storm. Und da fällt dieser großartige Satz, do you know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine. Also alternativmedizinische Methoden, die empirisch untersucht werden und die funktionieren, die nennt man dann nicht mehr Alternativmedizin, sondern die finden dann Eingang in den Kanon der echten Medizin, der wissenschaftlichen Medizin. Ich vermeide ganz bewusst den Begriff Schulmedizin, weil man Medizin nicht an der Schule lernt. Das heißt, im Umkehrschluss muss man Alternativmedizin so definieren, dass man sagt, das sind jene Methoden, die nicht oder noch nicht wissenschaftlich bestätigt sind. Und wenn etwas noch nicht wissenschaftlich bestätigt ist, bin ich aufgrund der Nullhypothese wissenschaftlich verpflichtet, davon auszugehen, dass es nicht funktioniert.
Da können wir ja gleich dann mal anschließen. Was könnte denn dieser, ich nenne es jetzt mal Glaube an der Alternativmedizin und rechte Einstellung, was könnte die dann verpflichten? Binden. Welche Gemeinsamkeiten gibt es vielleicht im Denken, beziehungsweise warum ist da überhaupt eine Gemeinsamkeit da?
Ja, da muss ich etwas mehr ausholen und vielleicht auch den Begriff Aberglauben etwas konkreter fassen. Wenn man von Aberglaube spricht, meint man üblicherweise die Zahl 13 oder schwarze Katze oder nicht unter einer Leiter durchgehen und solche banale Dinge. Aber es gibt im wissenschaftlichen Bereich den Begriff Paranormal Belief. Es gibt dazu eine eigene Paranormal Belief Scale. Und wenn man sich's recht überlegt, ist Aberglaube genau genommen nichts anderes als ein vorschnelles Annehmen kausaler Zusammenhänge. Wenn dann. Mhm. Das betrifft nicht nur Menschen. B.F. Skinner, der berühmte Psychologe, hat schon 1955 Versuche mit Tauben gemacht und ihnen nach dem Zufallsprinzip, also sie in Skinnerboxen gesetzt, wo aber keine Knöpfe oder Hebel waren, sondern wo nach dem Zufallsprinzip das Futter reingekommen ist. Und nach einigen Stunden hatte er in jedem Käfig eine Taube drin, die etwas anderes Stereotyp gemacht hat, eine Bewegung wiederholt hat, Stereotyp. Mhm. Die eine Taube hat mit dem Kopf genickt, die andere mit den Flügeln sich bewegt, die andere hat sich im Kreis gedreht, die andere mit dem Fuß gescharrt. Warum? Weil sie diese Bewegung zufällig gemacht hat, wie das Futter reingefallen ist. sich dann offensichtlich gedacht hat, hoppla, das ist es vielleicht, diese Bewegung entsprechend wiederholt hat. Irgendwann ist dann wieder Futter reingekommen, dass die Taube hat gerade mit dem Fuß gescharrt. Und dann, ab dann war sie sich sicher. Mhm. Er hat auf diese Weise, und das ist auch publiziert worden, abergläubische Tauben erzeugt. Und das Traurige ist, man kann die Tauben nicht wirklich fragen, was sie denken, aber man kann Menschen fragen, was sie denken. Und man hat vergleichbare Versuche mit Menschen gemacht, sie in einen Raum gestellt, da war ein Tisch, ein Sessel und ein Zähler an der Wand. Und die Menschen hatten die Aufgabe, diesen Zähler von 0 auf 100 zu bringen, so rasch wie möglich. Und ähnlich wie bei den Tauben hat also jede Versuchsperson ihren eigenen Aberglauben entwickelt. Manche sind rund um den Tisch gelaufen, so schnell wie möglich, andere über den Stuhl auf den Tisch gestiegen und runtergesprungen und haben das immer wieder wiederholt. Und wie man denen nachher gesagt hat, dass dieser Zähler an der Wand ausschließlich nach dem Zufallsprinzip weiterläuft und nichts mit dem zu tun hat, was sie da drinnen tun, dann haben die Leute den Versuchsleiter an der Hand gepackt und hat gesagt, kommen Sie, ich zeige Ihnen, dass es funktioniert. So sicher waren sie sich dieser ihrer Erkenntnis, ihrer vermeintlichen Erkenntnis. Und da sind wir ganz tief drinnen im Funktionieren des menschlichen Geistes. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass auch ein Biologe bei Themen wie Aberglaube oder Alternativmedizin oder auch Rechtsextremismus etwas mitzureden hat. Weil das Funktionieren des menschlichen Geistes beruht auf angeborenen Algorithmen, auf angeborenen Gehirnstrukturen. Und die sind das Ergebnis der Evolution. Und jetzt wird Evolution in weiten Kreisen der Bevölkerung gehalten für ein Survival of the Fittest, Überleben des Stärksten, des Tüchtigsten. In diversen Dokus im Fernsehen hören wir ständig, diese Tierart ist perfekt an ihre Umwelt angepasst, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja, perfekte Anpassung gibt's nicht, kann es gar nicht geben. Das Grundprinzip der Evolution ist, dass sich jene Genvarianten langfristig durchsetzen, deren Träger sich stärker vermehren als andere. Das ist alles und das ist nicht besonders viel. Wir sind gerade in all unseren Merkmalen ausreichend gut an die Umwelt angepasst, dass wir uns vermehren können. Das ist es auch schon. Drum haben wir einen blinden Fleck im Auge, drum fallen wir auf optische Täuschungen rein, drum können wir krank werden und all diese evolutionäre Medizin ist ja auch ein ganz neues Schlagwort. Ja. Und das betrifft, und das hat zum ersten Mal wirklich niedergeschrieben, unser legendärer Wiener Professor Rupert Riedl, der eine ganze Generation von Biologinnen und Biologen geprägt hat, das ist Thema der evolutionären Erkenntnistheorie. Dass auch die Erkenntnismechanismen, die angeborenen Erkenntnismechanismen, die wir besitzen, von der Wahrnehmung des dreidimensionalen Raums bis zur Logik selbst, nur Anpassungen sind, evolutionäre Anpassungen an unsere real existierende Umwelt, die dieser sehr gut entsprechen, aber die nicht perfekt sind, die fehlerhaft sind. Und genau diese Fehlerhaftigkeit ist es, wo solche Glaubensereignisse zu finden sind. Aberglaube, Alternativmedizin, Gerüchte, Rassismus, Vorurteile gegen andere Menschen und solche Dinge. Das heißt, wir suchen permanent in unserer Umwelt nach kausalen Zusammenhängen. Und wenn da keine sind, dann konstruieren wir sie. Ich habe da ein entzückendes Beispiel. Die amerikanische Statistikamt sammelt viele Daten und manchmal korrelieren sie zum Vergnügen. Also schauen einfach, ob es da zufällig Korrelationen gibt. Und irgendwo in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat gibt es eine Korrelation zwischen dem Margarinekonsum und der Scheidungsrate. Eine traumhafte Korrelation. Ja? P 0,0001 und das R Quadrat ist 0,8 oder sowas. Also großartiger Zusammenhang. Natürlich Zufall, weil wenn ich sehr viele Datensätze mit sehr vielen Datensätzen korreliere, werden ein paar davon statistisch signifikante Ergebnisse ergeben. Und jeder, dem ich diese Korrelation zeige, Margarinekonsum, Scheidungsrate, sieht sich das kurz an und sagt, naja, wenn meine Frau jetzt von Butter auf Margarine umstellt, lasse ich mich ja auch scheiden. Was er nicht tun wird, ja. Aber Aber es ist sofort eine Interpretation, eine kausale Interpretation eines ganz offensichtlich zufälligen Zusammenhangs. Und wir können gar nicht anders. Das steckt in unserer Biologie sozusagen drinnen, in dem Fall in der psychologischen Biologie, dass wir alles interpretieren, dass wir überall Kausalbeziehungen hinein interpretieren. Und das macht natürlich der Wissenschaftler auch. Der Unterschied zwischen dem Abergläubischen und der Wissenschaftlerin, dem Wissenschaftler, ist, dass der Abergläubische nach diesem Schluss vom Speziellen aufs Allgemeine, nach dieser kausalen Interpretation stehen bleibt und sagt, das ist so. Hm. Hm. Im wissenschaftlichen Bereich haben wir auch verrückte Ideen. Das ist ganz wichtig, verrückte Ideen zu haben und Kausalinterpretationen der Umwelt. Aber im wissenschaftlichen Bereich sind wir gezwungen, dann zu sagen, okay, wir nehmen also jetzt mal intuitiv an, das wäre so. Und jetzt machen wir Experimente. Wir wiederholen ähnliche Situationen und schauen, was dann rauskommt. Und dann können wir uns bestätigen oder falsifizieren. Und so verändern wir unsere Theorien, verbessern sie und so gelangt die Wissenschaft zu Erkenntnisfortschritten. Mhm. Nicht einfach durch Schluss vom Speziellen aufs Allgemeine, sondern durch Überprüfung dieser Schlüsse. Jetzt habe ich mich sehr weit vom eigentlichen Thema wegbewegt, aber dasselbe Prinzip, das dem Aberglauben zugrunde liegt, liegt auch dem Glauben an diverse medizinische Methoden, sag mal pseudomedizinische Methoden zugrunde. Das kann Handauflegen sein, das können Bachblüten sein, Homöopathie, was auch immer. Mhm. Wünschelrotengänger, ist dann schon wieder vielleicht nicht im Bereich der Medizin, aber da geht es um gutes Schlafen, ob man auf einer Wasserader liegt und solche Dinge. Und den meisten Menschen ist es zu langweilig, Studien zu lesen, ist es zu langweilig, etwas öfter auszuprobieren. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was Verblindung bedeutet. Die meisten glauben, man muss sich die Augen zubinden. Ja. Bedeutet was völlig anderes. Ja. Wir sind soziale Wesen, wir sind zufrieden, wenn der beste Freund, die beste Freundin sagt, mir hat's geholfen, probier's doch auch. Das sind die Dinge, die uns überzeugen. Nicht Studien, nicht Zahlen, nicht statistische Parameter, von denen die meisten ohnehin nichts verstehen, ja, sondern der soziale Kontext. Und wenn die beste Freundin sagt, nimm diese Notfallglobuli, mir helfen sie immer, dann ist das auch schon so ein suggestiver Faktor, der die Freundin sehr stark beeindruckt und beeinflusst. Und damit sind wir voll beim Placebo-Effekt. Und den gibt's natürlich.
Dann kann man ja eigentlich dann auch tatsächlich auch das ja auch dann auf Verschwörungstheorien, also wenn man es jetzt auf soziologische dann auch, kann man ja genau auch dann psychologisch dazu natürlich auch den Zusammenhang hinstellen. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, dass jetzt so Alternativmedizin oder Vertreter dieser Richtung, sage ich jetzt mal, dazu neigen, um jetzt das ganz vorsichtig zu sagen, eher dem rechten Spektrum zuzuordnen? Oder ist das jetzt erstmal halt ein Teil, aber das würde jetzt nicht die Szenerie wirklich beschreiben?
Ich habe sehr lang gebraucht, um diesen Zusammenhang überhaupt zu erkennen. In meiner Vorurteilswelt, die ich natürlich auch habe wie jeder andere, war der typische Konsument von Homöopathie oder sonstigen Zeug eher so im Ökolager angesiedelt. Also so wie soll man es jetzt möglichst böse formulieren, die Langhaarigen, ich bin selbst langhaarig, ja, die langhaarigen, linksliberalen Gutmenschen, die Bio kaufen und natürlich dann oder anscheinend dann gegen Impfen sind, weil das ist so technisch, ja, und so wissenschaftlich. Das ist so ein Vorurteilsspektrum, das ganz offensichtlich gar nicht in der Form stimmt. Ja, das ist sehr spannend. Ich bin zum ersten Mal darauf gestoßen, dass das ich meine, natürlich wird es solche Leute auch geben, ja, aber dass die ganze Esoterikwelt sehr stark mit dem Rechtsextremismus zu tun hat, wie ich mit dem Granderwasser in Konflikt gekommen bin. Das ist so eine Firma, die auf einen inzwischen schon verstorbenen Tiroler zurückgeht, der ein Gerät gebaut hat, mit dem er geglaubt hat, Wasser beleben zu können. In diesem Gerät fließt kein elektrischer Strom oder sonst irgendwas, sondern da ist nur sein Wasser, sein Spezialwasser eingeschweißt und das andere Wasser fließt vorbei und wird dadurch auch verzaubert. Und soll Krebs heilen, also sind wir wieder bei der Alternativmedizin, Krebs, Depressionen, Neurodermitis, alles im Prinzip ein Wundermittel. Und ich habe damals einen bösen Leserbrief geschrieben und wurde verklagt deshalb. Bin jahrelang, kann man wirklich sagen, jahrelang vor Gericht gestanden in dieser Angelegenheit, in verschiedensten Prozessen, also 3 verschiedene Gerichtsprozesse waren das. Inzwischen darf man aufgrund eines dieser Prozesse öffentlich sagen, dass Granderwasser aus dem Esoterikmilieu stammender pseudowissenschaftlicher Unfug ist. Das habe ich immerhin bewirkt. Aber was mich verblüfft hat, war, welche Personen da tragende Rollen gespielt haben. Die Anwältin, die erste Klage gegen mich geführt hat, war eine gewisse Elisabeth Konstanze Schaller. Und es war nicht sehr schwer, das zu recherchieren. Sie ist die Tochter des berüchtigten Revisionistenanwalts Herbert Schaller, der so gut wie alle Größen aus der österreichischen Neonazi-Szene vor Gericht verteidigt hat, Gerd Honsig zum Beispiel. Dieser Herr Schaller tritt für die Aufschaffung oder ist eingetreten für die Abschaffung des NS-Verbotsgesetzes in Österreich, also für diesen Wiederbetätigungsparagrafen. Er ist in Teheran aufgetreten bei der Holocaust-Konferenz und hat dort Dinge von sich gegeben, die ziemlich sicher im österreichischen, deutschen Gesetzbuch strafbar wären. Also eine einschlägig bekannte Persönlichkeit. Seine Tochter wiederum, Anwältin, ich muss jetzt sehr aufpassen, was ich sage, ja, aber unter ihrem Namen, sage ich es mal vorsichtig, habe ich im Internet Postings gefunden, wo sie zum Beispiel Revisionismus als die wissenschaftliche Grundhaltung schlechthin beschreibt. Ja. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das ist die eine Person. Die andere Person war der PR-Beauftragte von Grander, der mit dieser Anwältin in einem sehr engen Verhältnis gestanden ist. Und dieser PR-Mann ist ein gewisser Hans Kronberger gewesen. Hans Kronberger war EU-Abgeordneter der Rechtsaußenpartei Österreichs, der FPÖ. Wir brauchen ja keine AfD, wir haben schon die FPÖ.
Genau.
Und der ist unter anderem dadurch medial aufgefallen, dass er 2003 gesagt hat, man soll doch statt Bagdad besser Jerusalem bombardieren. Also auch jetzt nicht unbedingt ein Linksradikaler, würde ich mal vorsichtig formulieren. Also da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, hoppla, das sind Leute von ganz rechts hier maßgeblich involviert. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen zu recherchieren. Und es gibt Bücher darüber. Die Ella Vadala hat ein Buch geschrieben, Heimliches Wissen, unheimliche Macht, über die Verstrickungen der Alternativ-Esoterik-Szene mit dem Rechtsextremismus. Ich habe dann, auch nicht so schwer zu finden, ja, herausgefunden, dass die Homöopathie die Lieblingsmedizin der Nazis war. Ganz besonders hervorgetan hat sich da der Stellvertreter Hitlers, Rudolf Hess. Also er war es nicht lang, wie er dann nach England geflogen ist, war es vorbei. Der war der größte Fan der Homöopathie, den man sich vorstellen kann. Es kam in Deutschland zum Weltkongress der Homöopathie, da gibt es Fotos davon, die ganze erste Reihe mit Nazi-Größen besetzt. Man hat sich erhofft, eine neue deutsche Medizin als Gegenpol, als deutscher, germanischer, arischer Gegenpol, wie auch immer man das nennen möchte, zur verjudeten Schulmedizin. Immer wenn ich heute das Wort Schulmedizin höre von Vertretern der Alternativmedizin, klingt in meinem Kopf das Wort verjudet mit. Es fehlt regelrecht, wenn jemand Schulmedizin sagt. Wie gesagt, auch deswegen vermeide ich diesen Begriff. Ich spreche von der wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Medizin. Wie ist das weitergegangen mit der Homöopathie? Das ist ganz spannend, ja, und das wird vergessen. Es gab eine groß angelegte Studie in Nazi-Deutschland vom Reichsgesundheitsamt. Bis 1939 ist die gelaufen und diese Studie wurde beendet, weil es ein Fiasko war, ja, weil man keine positiven Ergebnisse für die Homöopathie gefunden hat. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein starker politischer und ideologischer Hintergrund, der das eigentlich sehr stark gepusht hat, und trotzdem hat man es aufgegeben, weil wirkungslos. Und das Faszinierende ist, noch heute hat sie ihre Anhänger und gar nicht wenig. Denen ist dieser Background gar nicht bewusst. Ja. Ähnlichen Background haben wir mit der Anthroposophie, der ganzen anthroposophischen Medizin. Ja. Rudolf Steiner hat, ich meine, wenn man seine Schriften liest, ist er ganz offensichtlich psychisch schwer erkrankt. Aber die Aussagen, die er in dieser aus dieser erfundenen Akasha-Chronik zitiert, also die sind massiv rassistisch. Was bei uns die ganze Energie, die beim Weißen in den Kopf steigt und die Kraft des Geistes ihm gibt, die dringt beim Neger nach außen in die Haut und färbt sie schwarz. Und darum hat er dann im Kopf keine Energie. Also das sind so magische Begründungen, magisch-symbolische Begründungen für letztendlich rassistische Grundhaltungen. Passt sehr gut zusammen. Nach wie vor gibt es Anthroposophen, nach wie vor gibt es eine ganz breite anthroposophische Medizin mit vielen Anhängern, bin davon überzeugt, mit vielen harmlosen Anhängern, ja, mit guten Menschen, die nicht wissen, wie da der Background aussieht. Ja, die sollten das hören. Und dann habe ich mal vor Studenten einen Vortrag gehalten und einer hat mich angesprochen und hat gesagt, wie ist denn das? Xenophobie, Rassismus, Vorurteile, das sind ja auch vorschnelle Urteile aufgrund von Berichten, Anekdoten, Erlebnissen, wo man vom Speziellen aufs Allgemeine schließt und dann bei dieser Meinung bleibt. Hat das nicht etwas zu tun mit Aberglaube, Alternativmedizin? Ich habe das eine gute Idee gefunden und dieser damals Student, der Lukas Klara, hat seine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben an der Uni Granada. Ich habe das mitbetreut und er hat sich angesehen, ob pseudowissenschaftliche Ansichten korrelieren mit Rassismus. Bei einer relativ geringen Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Spanien und er hat keine Korrelation gefunden. Heißt jetzt nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt, aber muss man korrekterweise sagen, er hat jetzt mal nichts gefunden. Ich würde es ganz spannend finden, das im deutschsprachigen Bereich mal auszuprobieren bei einer größeren Anzahl von Teilnehmern. Und ich habe dann eine andere ganz lustige Sache gemacht. Es war damals der Präsidentschaftswahlkampf in Österreich, ich weiß nicht, ob das nach Deutschland gedrungen ist, Hofer versus Van der Bellen, ein FPÖ.
Oh ja, es war groß in den Nachrichten. Ja.
Nicht ganz linksextreme Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, und der Kandidat der Grünen, Alexander Van der Bellen, sind in die Stichwahl gekommen. Zur großen Überraschung eigentlich. Keine der großen Parteien ist in die Stichwahl gekommen. Und dann ging es hart auf hart, das war eine sehr, sehr umkämpfte Wahl, sehr emotional geführte Wahl. Und ich habe plötzlich die Idee gehabt, mir spontan, stichprobenhaft die Facebook-Fans dieser beiden Kandidaten anzusehen. Weil es macht einen Unterschied. Ich kenne persönlich Menschen, die den Hofer gewählt haben, die ich bei weitem nicht als rechtsextrem bezeichnen würde, sondern die das abgewogen haben und die halt eher bürgerlich konservativ sind und gesagt haben, also sie wollen eigentlich keinen grünen Kandidaten, sie wählen aus ihrer Sicht das geringere Übel. Also man muss kein Extremist sein, man musste kein Extremist sein, um einen der beiden zu wählen. Aber die sich auf Facebook als Fans deklariert haben, ja, das sind schon die Hardcore Anhänger. Und nur ein Beispiel, einer dieser Hofer-Fans hatte als Profilbild den Hauptdarsteller aus dem Film American History X. Das vergessen wir, heißt Edmund Norton heißt er. Der auf seine nackte Brust zeigt und auf dieser Brust ist der österreichische Bundesadler tätowiert. Jetzt weiß aber jeder, der den Film gesehen hat, dass im Original auf dieser Brust ein Hakenkreuz tätowiert ist. Das heißt, das ist ein Chiffre, ein Signal, das jeder versteht, besonders in der rechtsextremen Szene. Also das sind tatsächlich Menschen, die sich öffentlich als rechtsextrem outen. Mhm. Man muss sich auch nicht wundern darüber, sie sind ja überzeugt davon, die richtige Einstellung zu haben. Ja, und für seine richtige Einstellung steht man ja. Also das ist jetzt nicht so verblüffend. Also das waren, traue ich mich sagen, mit Sicherheit Menschen extremer rechter politischer Positionen, die sich hier als Fans von Norbert Hofer bekannt haben auf der Website. Und dann habe ich mir die, und da muss man aufpassen, wir wissen, es gibt viele Fake-Profile, das kann man bestellen, dass man viele Anhänger hat auf Facebook. Ich habe mir also nur jene rausgenommen, die wirklich regelmäßig gepostet haben. Und dann habe ich eine Stichprobe gemacht, jeweils 20, weil ich habe das einfach zu Fuß gemacht zu Hause und habe das einfach mir angesehen und Stricherlisten geführt. Und habe dann eine Strichliste gemacht über die verschiedenen Postings dieser beiden Kandidaten. Und zwar zu Verschwörungstheorien, zu sogenannten alternativen Fakten, die Klimalüge zum Beispiel, ja, zu Aberglaube, Horoskopen, alternativmedizinischen Methoden, Impfgegnerschaft und diverse andere, ich sage es mal, spirituelle Einstellungen. Habe erstaunliche Sachen gefunden. Ja, also das war Bicarbonat-Methode zum Beispiel, Zitrone und Soda gegen Krebs. Mhm. Ja. Was die großen Pharmakonzerne verschweigen, so kannst du Krebs jederzeit heilen. Das ist die sogenannte Bicarbonat-Theorie nach Simoncini, sehr gefährlich. Dem Mann wurde die Approbation als Arzt entzogen und so, und gibt es Tote.
Ja.
Harmlose Sachen. Was verrät dein Geburtsdatum über dich? Du bist kreativ oder sowas. Ja. Numerologie ist das, also auch natürlich eine esoterische Methode. Welcher Gott wacht über dich? Da gibt man dann seine Basisdaten ein und dann kommt die Antwort: Über dich wacht Heimdall, der Wächtergott.
Ja.
Komisch, natürlich ein germanischer Gott. Ja, das ist jetzt nicht irgendeiner, ja, sondern es ist natürlich ein germanischer Gott. Ja. Adieu Rothschild, euer Monopoly ist vorbei, also eine Verschwörungstheorie mit eindeutig antisemitischem Hintergrund. Bill Gates, Impfen ist die beste Art der Bevölkerungsreduktion, also sowohl Impfgegnerschaft als auch Verschwörungstheorie von irgendwelchen Machthabern und so weiter und so weiter. Nicht mal der Todes-LKW vom Weihnachtsmarkt war echt, sondern das war eine Verschwörung. Dann auch wieder scheinbar harmlose Sachen, Heilkräuterpulver nach Hildegard von Bingen, Reflexologie, wenn du auf diesen Punkt drückst, sind die Schmerzen in den inneren Organen weg und solche Dinge. Ja, Klangschallentherapie, Vier-Element-Therapie und so weiter und so weiter. Also all das hat sich gefunden auf diesen Fanseiten. Und ich habe einfach Stricherlisten gemacht und ich war dann über das Ergebnis wirklich verblüfft, weil die durchschnittliche Anzahl von derartigen Inhalten, also Verschwörungstheorie, Klimalüge, Aberglaube, Alternativmedizin, war bei den Hofer-Fans 7,5 innerhalb von einem Monat. Und die durchschnittliche Anzahl von derartigen Postings bei den Van der Bellen-Fans, also eher aus dem linken Spektrum, war 0,5. Ich habe das dann nochmals überprüft, es war tatsächlich nur ein einziger von diesen 20 Stichproben, der immer wieder solche Inhalte auch gepostet hat.
Also bei Van der Bellen.
Bei Van der Bellen. Also es gibt sie auf der linken Seite auch, solche Menschen, ja, aber ganz offensichtlich nicht so viele. Und das ist schon, ist es natürlich keine ernstzunehmende quantitative wissenschaftliche Studie, aber meiner Meinung nach schon ein ganz interessantes Indiz, dass man schon sieht, diese Inhalte sind dort zu finden am besten.
Ist es denn dann, oder kann man dann sagen, dass vielleicht ja, die Schulmedizin, dass dann Schulmedizin, wie gesagt, eine quantitative Wissenschaft ist, die Beweise sucht und fördert, dass das natürlich gegenüber dann Menschen, die ein rassistisches, antisemitisches, nationalsozialistisches Weltbild vertreten, dass das natürlich ja per se schon mal ausschließen muss, weil natürlich ihr aus soziologischer Sicht natürlich auch nicht besteht, auch aus biologischer Sicht natürlich auch nicht weiter besteht. Ist das der Grund auch, warum dann diese sogenannte Schulmedizin auch immer ganz stark hin zu dieses, was Sie meinten, verjudet und das ist auch, auch was ich gelesen hatte, war auch, dass die Chemotherapie ja auch
natürlich,
einen sehr antisemitischen Ursprung
genau.
da hab ich, haben soll.
Ja, genau. da habe ich im Internet gefunden eine ganz fantastische Darstellung, so und so viele Millionen Tote, der größte Genozid aller Zeiten, verursacht von den Juden. Mhm. Von den Juden. Mhm. Ja, also ich finde das ja faszinierend, das Wort Genozid und Juden oder die Kausalbeziehung Genozid und Juden so umzudrehen. Mhm. Ja, und zwar durch die Chemotherapie. Ja. Mhm. Also das internationale Judentum versucht uns alle umzubringen mit Chemotherapie, wohingegen Rieke Gerd Hamer mit der germanischen neuen Heilkunde die wirkliche gute Behandlung für Krebs gefunden hat, aber das wird unterdrückt. Das wird also von so einer Verschwörungslobby unterdrückt. Und ja, also was da alles für Botschaften drinnen stecken, muss ich nicht dazu sagen.
Sie haben ja gerade den Rieke Hamer ja genannt, ist germanische Neue Medizin, glaube ich, nennt sich das. Ist das sozusagen momentan so der Hauptakteur in dieser Szenerie? Können Sie denn zu irgendwelchen Strömungen, die es da, ja nochmal, den hauptsächlichen Strömungen?
Also Hamer ist ja zum Glück schon verstorben, ja, der hat sein übles Werk jetzt beenden dürfen. Es ziehen natürlich noch immer Leute durch die Lande, die seine Richtung vertreten. Soviel ich weiß, sogar jenes Mädchen, deren Eltern vor einigen Jahren, die Olivia, weiß nicht, ob die noch ein Begriff ist, deren Eltern, ihren Eltern wurde das Sorgerecht entzogen. 10, 15 Jahre muss das schon her sein. Mhm. Die hatte einen großen Nierentumor, wurde dann erfolgreich operiert, wurde geheilt mit den Methoden der wissenschaftlichen Medizin. Die tourt inzwischen angeblich mit ihren Eltern durch die Lande und wirbt für Hamers neue germanische Medizin. Das ist ein trauriges Paradoxon eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob der Hamer noch so eine große Bedeutung hat. Das Faszinierende an diesem ganzen Bereich ist ja, dass hier ganz viele verschiedene Methoden propagiert werden, die mit völlig unterschiedlicher Logik arbeiten, und zwar mit unterschiedlichen Logiken, die einander sogar gegenseitig widersprechen, und die Leute verwenden trotzdem alles. Hm. Also wenn man sich genau ansieht, wie Homöopathie angeblich funktioniert, und dann sieht man sich an, wie anthroposophische Heilmethoden angeblich funktionieren oder irgendetwas anderes angeblich funktioniert, und die Leute nehmen das gleichzeitig parallel. Und dann widersprechen sich aber diese Funktionsmechanismen radikal. Wenn man die Leute darauf anspricht, sagen sie, ach, das macht nichts. Ja. Also finden Dinge, die wir als kognitive Dissonanz bezeichnen würden, überhaupt nicht statt. Ja, die Leute verwenden das einfach, ohne drüber nachzudenken. Das ist, manche Einzelne sagen sogar, sie wissen eh, dass es Placebo ist, aber sie nehmen es trotzdem. Und finanzieren damit natürlich Leute, die andere für dumm verkaufen. Mhm. Das Wort Betrug möchte ich nicht verwenden, weil das ist strafbar. Da muss man aufpassen, das habe ich gelernt vom Granderwasser. Ich kann es mir ja denken, ich muss es nicht aussprechen. Mhm. Ja.
Denke ich auch, ja. Können Sie denn vielleicht jetzt in der Zeit, wenn Sie es historisch sehen, gibt es denn da unterschiedliche Entwicklungen, warum die Menschen das dann nutzen, also beziehungsweise auch mal ganz auf der extremen Rechten jetzt erstmal auch gesehen, jetzt nicht allgemein, sondern Begründungszusammenhänge, warum die extreme Rechte so etwas dann propagiert und warum die Menschen dann genau dieser Idee, die extreme Rechte dann auch verbreitet, dann auch folgen.
Naja, wenn wir uns die ganz jüngste Geschichte ansehen, egal jetzt, ob wir die Angelobung von Trump hernehmen, wo der Begriff Alternative Facts zum ersten Mal gefallen ist, und das Aufblühen der Rechtsparteien in ganz Europa und darüber hinaus, dann wird natürlich schon klar, dass das einfache Erfinden von Fakten, ohne Belege nötig zu haben, einfach ganz offensichtlich sehr praktisch ist, um sich selbst an die Macht zu bringen, um sich selbst an der Macht zu halten. Man kann das jeweils als Wahrheit verkaufen, was man selber für momentan brauchbar hält. Mir ist beim Herfahren wieder mal klar geworden, dass auch hier Österreich die Vorreiterrolle gehabt hat. Ja, also so in den letzten 100 und etwas mehr Jahren haben wir so ziemlich alles, was schlecht ist in Europa, aus Österreich in den Rest Europas exportiert. Ne? Wir haben den Ersten Weltkrieg verursacht, wir haben den Zweiten Weltkrieg verursacht, ja? Wir haben euch den Hitler gebracht. Und es war Jörg Haider mit seiner Umstrukturierung der FPÖ, der letztendlich diesen Rechtspopulismus, wie man das heute macht, salonfähig, regierungsfähig gemacht hat und ob direkt oder indirekt, traue ich mich nicht zu sagen, aber letztendlich in die ganze Welt exportiert hat. Es ist ein Erfolgsmodell geworden. Und zu diesem Erfolgsmodell gehört es, Fakten zu erfinden. Und auch gegen besseres Wissen oder auch gegen Falsifikationsbelege trotzdem aufrechtzuerhalten und sagen, das ist mir egal, ich ignoriere, was du da sagst. Ich ignoriere die Fakten, es ist so und so.
Kurzer Einschub, die Deutschen haben auch einiges noch damit dazu beigetragen. Ne? Das sollte man nicht vergessen.
Ja, ja.
Genau. Was natürlich jetzt auch noch eine Frage ist, wenn man sich jetzt sowas wie Haiders FPÖ ansieht oder auch andere Parteien, europäische Parteien, die dem extrem rechten Spektrum zugeordnet werden. Versuchen die auch durch politische Lobbyarbeit oder durch, ich nenne es jetzt mal Propagandaarbeit, dann auch diesen Faktor der Alternativmedizin zu etablieren? Ist das bekannt, dass sie das als großen Punkt in ihrer Politik dann sehen?
Also offiziell nicht, aber es gibt natürlich immer wieder Medienberichte, die solche Dinge aufzeigen, dass sowas stattfindet. Also Hatze Strache hat von einer Wahrsagerin sich beraten lassen. Wie das aufgekommen ist, hat er gesagt, nein, das stimmt nicht, die Rechnung existiert nicht, sie ist nur eine gute Freundin. Also und das hat ja schon immer gut funktioniert, auch mit Nazisagern. Man macht sie und nachher distanziert man sich. Ja, auf die Weise bedient man beide Seiten der eigenen Wählerschaft. Die einen, die sagen, super, dass er das gesagt hat, und die anderen, die sagen, naja, er hat sich eh distanziert. Ja, also das funktioniert ja tadellos. Man kann, in diesem Bereich wird mit widersprechenden Wahrheiten gearbeitet und es funktioniert. Das heißt, wenn er sagt, nein, das ist nur eine gute Bekannte, ist nur eine Freundin, die an Wahrsager glauben, sagen, na, er traut sich's nur nicht sagen, also er ist auf unserer Seite. Die nicht dran glauben, sagen, ach, er hat sich eh distanziert. Also und erstaunlicherweise funktioniert das in diesen Bereichen. Und bei den, ich wollte jetzt sagen, echten politischen Parteien, bei den anderen politischen Parteien, funktioniert das nicht so. Ja? Das ist verblüffend, es funktioniert auch medial nicht so. Wir akzeptieren inzwischen aus dem populistischen Eck solche Scheindistanzierungen, wo wir den Mechanismus ganz genau kennen, dass beide Lager bedient werden, zucken mit den Achseln, sagen, ja, die machen das so und es funktioniert so. Das ist das Verblüffende.
Es sind da auch ein bisschen, vielleicht ist jetzt etwas sehr weit hergeholt, ich weiß nicht, ob Sie was dazu dann sagen können, aber das, wenn man jetzt diese Alternativmedizin, ist ja auch oft mit, sagen wir mal jetzt, charismatischen Persönlichkeiten auch verbunden, die etwas propagieren oder die etwas dann auch nachweisen, je nachdem, wie man das dann denkt. Ist das dann auch wieder auch sehr natürlich stark auf Menschen fixiert, die sich gerne diese einfachen Antworten und auch gerne von jemandem als eine Autorität dann natürlich auch wünschen und dann da natürlich dann auch glauben und deswegen natürlich auch da ein gewisser Zusammenhang vielleicht zwischen extremer Rechte und so etwas dann
besteht. Ich sage immer gern, wer an Gurus glaubt, glaubt auch an Führer. Es gibt, und ich traue mich jetzt behaupten, nicht nur bei Menschen aus diesem politischen Lager, es gibt ein ganz tiefes und sehr altes, logischerweise, wenn wir uns überlegen, wo das aufgekommen ist, dann sind wir schon einige Millionen Jahre vor unserer Zeit, Bedürfnis nach einem Anführer für die Horde. Und ich nehme an, es wird, so wie jedes biologische Merkmal in der Bevölkerung normal verteilt sein, es gibt manche, die dieses Bedürfnis besonders stark haben und es gibt andere, die es nicht besonders stark haben und dann die Mehrheit wird in der Mitte irgendwo zu finden sein. Aber auch das gehört, so wie das vorschnelle Annehmen von Kausalitäten, das gehört zur Conditio Humana. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Mensch nach Vorbildern sucht und nach Anführern sucht. Und die das besonders stark brauchen offensichtlich, die suchen sowohl nach politischen Führern als auch nach Heilungsgurus. Mhm. Ja, und das Wort Heil klingt einfach besser als das Wort Medizin. Ja, weil das ist was Umfassendes, was Ganzheitliches. Das betrifft Körper, Geist und Seele und was weiß ich noch und Aura und was da alles, was da alles für Konzepte mitverkauft werden. Ja. Also ich glaube, das ist schon ein sehr altes Grundprinzip aller sozial lebenden Primaten, würde ich sogar sagen, ja, dass man gerne einen Anführer hat, der nimmt einem das Denken ab, der sagt, wo es lang geht, ja, und man fühlt sich sicher und geborgen. Ja. Also es ist diese Suche nach Geborgenheit in einer schwer vorhersehbaren Welt. Wir leben in einer sehr chaotischen, schwierig vorherzusagenden Welt, in ganz, ganz vielen Problemen. Ja, wir haben das Klimaproblem, wir haben das Biodiversitätsproblem, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben Kriege. Es herrscht permanent Migration, hat es schon immer gegeben, ja, aber jetzt ist es halt medial präsenter. Und unter all diesen Problemen wollen die Leute gerne einfache Antworten. Mhm. Und wenn diese einfachen Antworten von charismatischen Anführern gegeben werden, interessanterweise oft Männer mit weißen Bärten und Glatzen, aber dann andererseits im politischen Bereich gar nicht. Da müssen das junge, agile, virile Männer sein. Ja, aber im medizinischen Bereich hat man gern die mit dem Bart.
Ja.
Also diese Angst vor Kontrollverlust in einer komplexen Welt wird damit auch befriedigt. Mhm. Und dann das Formulieren klarer Feindbilder, das hilft auch sehr. Wir gegen die anderen, ja, das weiß man aus Hormonstudien mit Oxytocin. Ja, Oxytocin, das berühmte Kuschelhormon, ja, wird ausgeschüttet, wenn man in der Gruppe ist, wenn man sich umarmt, wenn man gemeinsam am Lagerfeuer singt. Aber gleichzeitig bewirkt dieses Kuschelhormon auch eine erhöhte Feindseligkeit gegenüber Menschen, die dieser Gruppe nicht angehören. Mhm. Wir gegen die anderen. Wir erleben das bei Fußballclubs, wir erleben das bei politischen Parteien und so weiter und so weiter.
Ja.
Und diese Feindbilder, die sind ja bekannt. Ja, das ist das internationale Judentum, das sind die Illuminaten, die Freimaurer, die Pharmaindustrie, die verjudete Schulmedizin und so weiter und so weiter. Mhm. Das vereinfacht die Probleme. Ja, es sind die Ausländer, die an allem schuld sind. Ja, das macht das Ganze wahnsinnig einfach. Mhm. Ist leider nicht so. Ja, leider ist die Welt kompliziert. Und leider gibt es nicht für alles eine Patentantwort. Mhm. Das ist frustrierend. Ja, es ist auch frustrierend, dass wissenschaftliche Erkenntnisse um so vieles mehr an Arbeit und Zeit bedeuten, als einfach ein aus dem Bauch erfundenes, pseudomedizinisches, uraltes und ganz neues Wissen. Das ist ja das große Problem. Während andere im Sekundentakt Bullshit rausschleudern, müsste man, um das gegen zu beweisen, ganz viele sehr langwierige Studien machen, was ja schon zeitlich gar nicht geht.
Ja.
Also dadurch sind die im Vorteil. Der Zeitvorteil ist auf Seiten des Bullshits.
Ist es denn das, ich meine, eigentlich haben Sie es ja schon beantwortet, würde ich jetzt mal sagen, aber ist es denn ein sehr, ich sag mal, deutschsprachiges Phänomen, auch jetzt diese Alternativmedizin, die Impfgegnerschaft und was es da alles gibt? Oder ist das
nein, schon? Nein, das ist alles weltweit präsent. Vielleicht mit der Ausnahme von Ländern, die noch nicht gesättigt sind mit der Entwicklung der modernen Zivilisation. Mhm. Die sind gierig danach, geimpft zu werden. Die sind gierig danach, Antibiotika zu bekommen und so weiter und so weiter. Die sind noch nicht so, ich möchte es mal dekadent nennen, ja, intellektuell dekadent. Man muss sich das ja vorstellen. Ja, wir haben hier ein Gerät in der Hand, so ein Smartphone, ja, das wesentlich besser ist als die Computer, die damals das Apollo-Programm auf den Mond geführt haben. Und wir verwenden diese Produkte der modernsten Wissenschaft und Technik dafür, um dann Aussagen wie Impfen erzeugt Autismus und anderen pseudowissenschaftlichen Schwachsinn in die Welt zu setzen. Mhm. Ja. Das ist ein faszinierendes Paradoxon. Ja. Ich ärgere mich auch nicht mehr über diese Dinge. Ja, sondern ich betrachte sie sozusagen von einer externalisierten Position und amüsiere mich über diesen Primaten, der trotz all dieser oder mit Hilfe all dieser modernen Technologie und Erkenntnisse das Gegenteil davon auf Facebook postet.
Wenn man natürlich jetzt mit Abstand natürlich das dann auch mit einem Schwunzeln jetzt mal mitnehmen kann, ist natürlich, wenn es jetzt auch gerade wieder extreme Rechte, dass ja dann vereinnahmen schon wieder, dass so ein Schmunzeln ja sozusagen im Gesicht stehen bleibt. Und ja. Das, also wie kann man denn sagen, dass erstmal wie stark ist der Einfluss, der natürlich von der extremen Rechten und jetzt mal auch weg, erstmal von Alternativmedizin weg, sondern auch die, ich nenne es jetzt mal Instrumentalisierung der extremen Rechten davon in die Gesellschaft hineinwirkt. Wie gefährlich ist es denn jetzt schon eigentlich? Oder sieht man jetzt schon, jetzt erstmal bezogen auf die Alternativmedizin, also genau.
Es hat wie alles so ein dialektisches Gutes und Schlechtes. Das Schlechte ist, dass wenn Sie mal wie derzeit in Österreich an der Macht sind, können Sie Gesetze verändern, Rahmenbedingungen verändern, Einzelpersonen fördern. Okay. Das Gute dran, und auch natürlich die öffentliche Meinung sehr stark beeinflussen, die Medien für sich gewinnen. Ich habe jetzt das Interview von Jan Böhmermann, das hat in Österreich großen Wirbel erzeugt. Ich habe mir das jetzt heute früh im Wortlaut, im genauen wörtlichen Wortlaut angehört. Ich sehe daran nichts Skandalöses, der Mann spricht einfach die Wahrheit. Ich sehe auch keinen Grund, warum der österreichische Rundfunk sich davon distanzieren sollte. Aber ja, das ist gleichzeitig das Positive. Andere Menschen werden zum Nachdenken gebracht. Das heißt, auch durch diese Provokationen und Falschnachrichten und so weiter, es gibt die Gegenbewegung, es gibt Menschen, die darüber nachdenken, die das Ganze kritisch hinterfragen, die das untersuchen, die Gegendarstellungen veröffentlichen und so weiter. Das ist der positive Aspekt. Ein Manko an dieser Gegenbewegung sehe ich wieder in dieser Oxytocin-Zusammengehörigkeit. Denn auch wir linken Gutmenschen leben ganz gut damit zu sagen, das sind die anderen, das sind die Bösen, wir müssen sie bekämpfen. Ich glaube, es ist der falsche Weg. Wir müssen auf sie zugehen, wir müssen freundlich mit ihnen sprechen, wir müssen nicht in jedem Detailpunkt mit ihnen streiten, ja, sondern man muss versuchen, diese Menschen freundlich zu umarmen. In dem Moment, wo eine Umarmung oder ein menschlicher Kontakt da ist, ist der Konflikt schon mal stark reduziert. Durch Widersprechen verstärke ich nur die Dissonanz, auch die menschliche Dissonanz, nicht nur die inhaltliche. Man kann sehr wohl jemandem sagen, du, was du da sagst, glaube ich, stimmt nicht, schau dir das mal an. Aber man muss ihn deswegen nicht als Feind behandeln und betrachten. Ja. Durch dieses offene in Feindschaft gehen. Und ich habe das auch erst lernen müssen. Ja, ich war im Jahr 2000 bei jeder dieser Donnerstagsdemos gegen die neue Regierung dabei, wo Haider erstmals in die Regierung gekommen ist. Ich bin diesmal bei keiner Demo mitgegangen, weil ich mir gedacht habe, das ist der falsche Weg. Ja, man muss mit den Menschen reden, man muss freundlich sein, man muss versuchen, ihnen zu zeigen, dass man sie nicht als Menschen ablehnt, sondern nur die Inhalte, die sie transportieren.
Ist das aber, also auf der anderen Seite aber auch sehr gefährlich, jetzt auch wieder auf die Alternativmedizin, nochmal Impfgegner und so weiter, dass man vielleicht zu lange gesagt hat, naja gut, das ist dann halt so. Oder man hat ja, sehe ich halt jetzt nicht so, aber okay, jeder so nach seiner Fasson und dadurch ein Einfallstor hat entstehen lassen, sodass man dann auch ganz oft, gerade jetzt bei Alternativmedizin, aber auch dann auch natürlich der extrem rechten Strömungen, auch gerne dieses Argument serviert bekommt. Naja, jeder hat so halt so seine Einstellung und it is wie it is. Und wenn es dir hilft, dann ist das dann vollkommen okay.
Ja, das Argument, jeder nach seiner Fasson, das lasse ich so nicht gelten. Ja, also ob jemand seine Kinder impfen lässt oder nicht, zum Beispiel, ist nicht ausschließlich eine Auswirkung auf ihn oder seine Kinder, sondern ein ungeimpfter Mensch gefährdet ja durch die Ansteckungsmöglichkeit jene Menschen, die selbst nicht geimpft werden können oder kein ausreichendes Immunsystem haben. Also Säuglinge, sehr alte Menschen, immungeschwächte Menschen und so weiter. Mhm. Und das muss man denen ganz sachlich klar machen. Mhm. wenn du dich so fürchtest vor dem möglichen Impfschaden, dann schau dir die Zahlen an und schau dir auf der anderen Seite an, dass du damit anderen Menschen schaden kannst. Es geht nicht nur um deine Gesundheit. Ja? Und trotz allem und trotz aller politischen Lager, die es gibt, der Mensch ist trotz allem ein altruistisches, soziales Wesen. Und wenn man an diese altruistische, soziale Verantwortlichkeit appelliert, dann kann man auch einen Rechtsextremen in bestimmten Aspekten seiner Meinung beeinflussen und verändern. Ja, sind auch Menschen.
In diesem Sinne, glaube ich, ist das ein gutes Schlusswort. Ich kann auch für die FIFA-Mediathek kann ich noch weitergehende oder verwandte Thematiken noch empfehlen, wie über völkische Siedler haben wir etwas. Wir haben auch sehr noch mal eine Expertise über Esoterik und Rechtsextremismus. Und vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und ich kann nur sagen dann oder hoffen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.